Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Daily Podcast Spezial zu Silvester. Mein Name ist Caroline Bartasch und passend zum Jahreswechsel wagen wir einen Blick in die Zukunft. Mein Kollege Elias Nadmesnik hat den Zukunftsforscher Andreas Reiter vors Mikro gebeten. Gemeinsam blicken sie in das Jahr 2021 und reden über das Ende der Corona-Krise, wie das Virus unsere Gesellschaft in allen Aspekten verändern wird und warum nach der Krise gleich vor der Krise ist. Am besten, wir hören gleich rein.
Am Telefon begrüße ich jetzt den Zukunftsforscher Andreas Reiter. Er ist Leiter des ZDB Zukunftsbüros. Herr Reiter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Gerne, schönen guten Tag.
Herr Reiter, die Krise, sagt man, ist ja immer auch eine Chance auf Veränderung und es braucht ja vielleicht auch immer eine Krise, um eine Veränderung auch voranzutreiben. Denn der Mensch hat es ja oft gerne so, dass alles so bleibt. Aber ist die Corona-Krise wirklich dafür geeignet, dass wir jetzt in der Zukunft uns auch wieder sehr stark verändern werden?
Ja, Sie sprechen es ja an. Jede Krise bringt natürlich immer einen Moment der Veränderung mit sich. Und was wir in diesem letzten Jahr der Pandemie gelernt haben, dass wir unser Leben ja ganz radikal durchdigitalisieren. Und das ist eines der großen Learnings aus dieser Krise, dass eine Entwicklung, die schon vorher natürlich da war, aber die sonst jahrelang gebraucht hätte, beschleunigt worden ist.
Werden dann jene, die sich schneller ändern, bereit sind, sich mehr auf neue Gegebenheiten einzulassen, auch dann mehr davon profitieren oder wird die Veränderung für alle gleich kommen?
Ja, ich glaube, das ist natürlich ein evolutionäres Prinzip, so ein darwinistisches Prinzip, dass jene, die Entwicklungen früher erkennen oder sogar vorwegnehmen, natürlich eine bessere Startposition haben. Aber letztlich, glaube ich, geht's, und das gilt in unserer Gesellschaft schon, darum geht's stark darum, dass wir sozusagen keine Gräben entstehen lassen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir hier Ungleichheiten, die entstehen und die auch in der Pandemie stärker geworden sind, ich denke jetzt im Bildungsbereich, im Zugang zu digitalen Medien etc., dass wir hier enorm aufpassen müssen, dass wir die Ungleichheiten nicht noch verstärken, sondern abbauen.
Was wird dir passieren, wenn wir die Ungleichheiten verstärken? Wird es dann auch in Richtung eines sogenannten Failed State oder einer gescheiterten Gesellschaft gehen, dass wirklich es nur einige gibt, denen es sehr gut geht und dann viele gibt, denen es vielleicht dann auch nicht so gut geht? Oder?
Ja, ich glaube, das ist ja unbestritten, dass jene Gesellschaften sozusagen eine hohe Lebensqualität bieten, die möglichst egalitär sind. Da braucht man nur nach Skandinavien zu schauen, wo es relativ wenige soziale Unterschiede gibt zwischen jenen, zwischen ganz Wohlhabenden und jenen, die weniger wohlhabend sind. Also wo man wirklich versucht, über Sozialpolitik Unterschiede möglichst auszugleichen. Ja, denn es macht keinen Sinn, in Gesellschaften zu leben. Das macht die Menschen nicht glücklich, ja, wenn sie in extremen Unterschieden leben.
Wenn wir uns, weil Sie Skandinavien auch angesprochen haben, da gab es ja den schwedischen Weg, die da bei den Corona-Maßnahmen ganz anders vorgegangen sind. Vielleicht den umgekehrten Weg hat man eher in den asiatischen Staaten gesehen, nämlich dass hier sehr restriktiv vorgegangen worden ist. Und es scheint fast so, als würden manche Staaten eben wie zum Beispiel China, also autoritäre Staaten, besser durch die Krise und vielleicht auch aus der Krise kommen, als zum Beispiel die Europäer, wo es ja sehr viel Nationalinteressen natürlich auch gibt oder andere Länder, die eine nicht so starke Führung haben, wie zum Beispiel auch natürlich die USA jetzt mit dem Präsidentschaftswahlkampf. Täuscht dieser Eindruck?
Ja, ich glaube, der täuscht. Auf den ersten Blick ist es so, ja, in der Tat. Und es ist natürlich klar, dass ein autoritäres System sich leichter tut, einfach Verordnungen durchzusetzen. Da gibt es einfach keine großen Diskussionen darüber. Aber ich glaube, man muss da schon genauer und differenzierter hinschauen. Der große Erfolg, ja, der Pandemiebekämpfung in, ich sage jetzt mal, in Ostasien. Und ich schaue jetzt gar nicht nach China. Ich schaue nach Taiwan, ich schaue nach Südkorea, nach Japan. Da spielen zwei Dinge sozusagen eine Rolle. Das eine ist die smarte Exzellenz, die diese Staaten haben. Ja, die haben ja eine ganz andere digitale Kultur. Das heißt, für die ist die Verwendung von Apps, von smarten Tools selbstverständlich. Und die sind auch bereit, sich tracken zu lassen über Apps, über Smartphone etc. Und über diese Instrumente ist natürlich auch hier das Tracking und das Contact Tracing viel, viel besser. besser zu bewerkstelligen als bei uns. Das ist das eine. Und das zweite, und das halte ich auch für noch entscheidender, ist das kollektive Mindset, ist die Mentalität. Ja, in Asien, Japan, Südkorea immer ein bisschen differenziert anders, ja, aber fühlen sich die Menschen füreinander verantwortlich. Ja, und wir leben ja im Westen, Österreich ja auch, in einer sehr individualisierten Kultur. Das heißt, da schaut im Prinzip einmal jeder zuerst auf sich und erst dann auf die anderen. In Asien war es immer selbstverständlich, in den großen Ballungsräumen in Japan und so, dass vor Covid, ja, wenn sie einen Schnupfen haben, dann steigen sie in die U-Bahn nur mit einer Maske. Und zwar nicht, weil sie sich schützen, sondern weil sie den anderen vor sich schützen wollen. Und ich glaube, deswegen kann man diese kulturellen Unterschiede schon einbringen, um hier wirklich eine Vergleichbarkeit in der Bekämpfung auch zu machen.
Wenn man sich anschaut, die kulturellen Unterschiede, ist natürlich klar, dass man in Japan und zum Beispiel, wie Sie angesprochen haben, auch in Südkorea eben sehr darauf bedacht ist und auch sozusagen im persönlichen Umgang ja viel mehr Distanz eigentlich auch hat. Wird sich bei uns der Umgang mit den anderen auch vielleicht etwas ändern? Wir haben ja jetzt gelernt, dass Menschen, die uns sehr nahe stehen, dass wir die so schützen, indem wir Abstand halten. Also durch die Distanz schaffen wir eigentlich, dass wir den Leuten, denen wir nahe stehen, dass wir die sozusagen schützen. Das ist ja auch ein gewisses Paradoxon.
Ja, Sie sprechen da einen ganz heiklen Punkt an, oder? Also die Pandemie hat ja unser Verhältnis von Nähe und Distanz neu geordnet. Ja, das sind wir nicht gewohnt in unserer Kultur und vor allem jetzt, je weiter Sie in den Süden Europas gehen, wo es noch einmal eine ganz andere, Kultur der Umarmung gibt. Der körperlichen Nähe, auch mit Fremden, ja, da mussten sich die Menschen tatsächlich extrem umstellen. Und wir merken ja alle, es entspricht ja auch nicht unserem Grundgefühl. Ja, also wir machen ja großteils etwas, was uns eigentlich widerstrebt. Wir würden gerne dem anderen die Hand geben, jemanden umarmen und herzen, wenn wir uns jetzt näher stehen. Und ich glaube, das kommt, ja, ich sehe eine ganz, ganz große Erleichterung durch den Impfstoff. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens im dritten Quartal des nächsten Jahres, also 2021, hier eine wirkliche Gelassenheit und Beruhigung auch wieder in die Bevölkerung einziehen sehen werden, wo wir uns wieder auch körperlich nahe sein können. Denn das fehlt uns, ja, dieses Berühren, ja, wir haben ja auch im Deutschen so schöne Begriffe, etwas begreifen, ja, ich begreife etwas, wenn ich etwas anfassen kann. Wir haben ja auch gelernt, es ist ganz gefährlich, etwas anzufassen, ja, also überall dieses smarte Sensorik, die uns die Türen öffnen. Und da gibt es natürlich eine große Produktkultur in Zukunft auch, die sich auf das stützt. Das heißt, Türen, die von selbst über Sensorik sich öffnen, Wasserhähne, die angehen, wenn sich die Hand dem nähert. Also die U-Bahn-Tür, die aufgeht und. Das ist ja alles okay, nur die Menschen berühren, steckt ja auch schon im Wort drinnen, das ist etwas, was uns fehlt und was wir, glaube ich, wo wir einen enormen Nachholbedarf haben. Und wir sehen es ja gerade jetzt so in der Weihnachtszeit, also das Thema Familie, Alte, ja, die Alten, die überhaupt nicht mehr berührt werden können, dürfen, ja. Das sind ja eigentlich Dinge, die unsere Gesellschaft nicht gut tun.
Zur Technik würde ich gerne etwas später noch sprechen. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen auch bei diesen Berührungen und kommen wir auch da zu den jungen Menschen. Junge Menschen, die jetzt gerade dabei sind, sich selbst und die Welt zu entdecken, eben andere auch zu berühren. Was macht das mit einer Jugend, wenn das jetzt so heruntergefahren ist und so reglementiert ist, gerade zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich erst anfängt, das zu entdecken?
Ja, also soweit ich das im Auge habe, ja, sagen uns ja Sozialpsychologen, dass das natürlich eine ganz wichtige Phase der Entwicklung ist, in der man andere braucht. Also diese Peer Group, diese anderen, die im selben Alter sind, ja, dieses Zusammenstehen, Zusammenleben, ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil dieser Pubertät und des frühen Erwachsenseins. Und ich glaube, das ist eine gewisse Zeit auszuhalten. Ja, also auch, wir haben das Problem ja auch in den Schulen, da geht's ja nicht nur um Lernerfolge, da geht's ja ganz stark auch um dieses soziale Miteinander. Und das ist ja jetzt immer wieder auch in Frage gestellt durch die Pandemie mit Distant Learning und so weiter. Auf kurze Zeit, glaube ich, ist das machbar. Auf lange Zeit da gibt's jetzt natürlich noch keine Studien, könnten da schon Folgeschäden auch bei den Jugendlichen bewirken. Ja, denn das entspricht nicht sozusagen ihrem natürlichen Aufwachsen.
Ja, aber da wäre die Frage, wie sich das jetzt vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, also sagen wir haben die Pandemie in ein, zwei Jahren so überwunden, wie lange wird das nachwirken, dass dieses soziale Gefüge einfach so gestört war?
Naja, ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt, wie gesagt, im nächsten Jahr eine starke Beruhigung haben werden und die jungen Leute schaffen sich ihre Rituale, die schaffen sich ihre digitalen, sozusagen ihre digitalen Oasen, die haben diese Clans, die sie brauchen, die gibt's dann im digitalen Raum. Ist aber nicht dasselbe, als wenn sie die Clans im realen physischen Raum haben. Aber ich gehe davon aus, dass sie das ist so eine gewisse Selbstreparatur, mit der der Mensch zurzeit ja jeder von uns beschäftigt ist und auch die Jungen, dass sich das wieder regulieren wird. Also ich gehe davon nicht davon aus, dass es da Langzeitfolgen gibt.
Mhm. Wenn wir uns auch das Freizeitverhalten eben anschaut, was man eben so gemeinhin macht, quer durch alle Altersschichten, man geht auf Konzerte, man geht ins Theater, man geht ins Kino, was es halt so gibt. Also Sie glauben, dass wir da zu einem Punkt zurückkehren, wo wir eigentlich davor waren, oder gibt es irgendwo etwas, wo sich dann doch vielleicht auch längerfristig etwas ändern wird, auch in der Freizeit?
Also wir haben ja deutlich gesehen, dass es in diesen ersten Phasen der Pandemie ganz klar die Hinwendung hinaus in die Natur gab. Ja, also Outdoor ist das neue Indoor. Die Menschen wollen sich, müssen sich draußen bewegen, diesen Freiraum wiedergewinnen. Fahrräder sind ausverkauft, die Leute wollen sich bewegen, wollen auch auf Distanz gehen zu ihren Sorgen. Dieses Naturerlebnis, dieses Nature Pleasure, wie ich es nenne, das wird aus meiner Sicht wieder langsam zurückgefahren. Je stärker die Impfstoffe greifen und je mehr wir sozusagen diese pandemische Gefahr in den Griff bekommen. Dann werden wieder, ich spreche von einer neuen Festivalisierung, dann werden wieder all diese sozialen Zusammentreffen, von denen Sie gesprochen haben, da gehören die kulturellen Erlebnisse, da gehören die Clubs für die jungen Leute ganz stark dazu, Theater, Konzerte, Festivals, ja, all das, was unsere Lebenskultur ja ausmacht, ja, das wird wieder kommen, ja, zum Teil in veränderter Form, aber es wird wieder kommen, denn Menschen sind soziale Tiere, sie brauchen einander und sie brauchen auch das Gefühl, Erlebnisse miteinander zu potenzieren. Denn durch das gemeinsame Miteinander wird ja das Erlebnis noch einmal verdichteter erlebt.
Weil Sie da die Festivals angesprochen, dort wird ja von Hygiene gemeinhin eher wenig gehalten. Aber generell, wie wird sich denn die Hygiene bei uns ändern? Weil wir haben jetzt schon gelernt, aha, die Maske bewahrt nicht nur die anderen, sondern auch mich vielleicht ein bisschen davor, dass wir uns im Winter anstecken. Wir haben ja immer die asiatischen Besucher bei uns belächelt, weil sie Maske tragen. Jetzt sind wir draufgekommen, das hat doch einen Sinn. Ändert sich bei unserer Hygiene etwas in Zukunft?
Also das Bewusstsein für Gesundheit, für Hygiene ist sicherlich generell in der Gesellschaft gestiegen. Da wird sich was verändern, vor allem in jenen Bereichen, wo Menschen dicht aufeinandertreffen, das heißt in der Freizeit, Kulturindustrie, in der Hotellerie. Ja, da werden sehr hohe Hygienestandards weiterhin, ja, auch wenn wir diese Pandemie dann im Griff haben werden, werden hohe Hygienestandards weiterhin eine ganz klare Rolle spielen. Ja, natürlich bei Tagungen, bei Messen, also bei all diesen menschlichen Zusammentreffen, ja, werden Hygiene und auch mit ganz stark natürlich auch bei den Reisemitteln, wenn Sie in Zukunft in ein Flugzeug steigen etc. Man spricht ja jetzt schon davon, einige Fluglinien diskutieren, ob man denn Fernflüge dann nur noch mit einem Impfpass antreten darf. Ja, also da wird schon eine neue Kultur, ein neues Bewusstsein geben, aber ich warne auch dabei, dass man hier nicht eine soziale Fragmentierung verstärken darf in Zukunft, denn es darf nicht sein, wie bei uns jetzt auch diskutiert wird, dass nur jene, die dann getestet sind, nur jene, die dann später einen Impfpass haben, vielleicht in ein Restaurant gehen dürfen. Ja, also dann haben wir schon eine Gesellschaft der zwei Klassen. Da müssen wir extrem aufpassen, dass wir da nicht die Fragmentierung vorantreiben.
Und weil Sie die Impfstoffe schon angesprochen haben, inwieweit wird sich denn auch die Medizin verändern? Weil das Impfen war ja eine Zeit lang sehr im Hintergrund. Da sind sogar eher die Impfgegner lauter gewesen. Das Impfen galt irgendwie schon als nicht mehr so en vogue. Wartet die ganze Welt eigentlich auf einen Impfstoff und fragt sich auch, warum wir eigentlich nicht früher schon auch Strategien gehabt haben, wenn so eine Pandemie ausbricht. Wird sich da etwas verändern?
Also ich glaube, was ganz klar der Fall ist, dass im Moment ist es ja so, dass dieses ganze ökologische Bewusstsein ziemlich in den Hintergrund getreten ist. Wenn Sie an Fridays for Futures denken, die ja vor der Pandemie eigentlich so die öffentliche Meinung dominiert haben, die sind völlig weg vom Fenster, also im öffentlichen Diskurs sozusagen. Aber das Problem ist nicht weg, ja, denn wir wissen, dass auch die Pandemie mit und andere neue Pandemien möglicherweise solche Pandemien mit ökologischen Systemen zu tun haben. Wenn wir das Ökosystem durcheinander bringen, wenn wir Stichwort Bodenerosion und so weiter, die Tierhaltung, ja, etc. Die Pandemie ist ja nicht zufällig auf einem Markt in China hier quasi ausgebrochen. Das heißt, wie die Tiere gehalten werden, ja. Das alles spielt ineinander, ja. Und ich glaube, deswegen wird es ja wieder ein verstärktes Bewusstsein geben, dass wir auch nur in ökologischen Gleichgewichten, ja, ein gesundes und lebenswertes Leben führen werden können.
Ja, ich habe bei der Medizin auch deswegen nachgefragt, weil es gemeinhin geheißen hat, dass viele andere Krankheiten, die von Viren ausgelöst werden, wie zum Beispiel AIDS und so weiter, immer auch ein bisschen eben im Hintergrund waren und wir erst jetzt durch Corona einfach erkennen, wie gefährlich auch solche Viren sein könnten. Das heißt, gibt es da in Zukunft vielleicht mehr Fokus wieder darauf?
Ja, es gibt, glaube ich, generell, was die Krise eigentlich nach oben gespült hat, war ein, ich sag mal, das Primat der Wissenschaft. Ja, das glaube ich hier ganz, ganz klar. Wissenschaft, das sind nicht die neuen Popstars, aber dass Wissenschaftler, ja, in ihrer Wertigkeit ganz, ganz hoch nach oben gebracht worden sind, dass wir merken, unser Leben hängt auch in Zukunft ganz stark davon ab, dass wir diesen Bereich verstärkt auch über Ausbildung, über Investitionen auch in Startups, ja, denn wir wissen ja, dass zum Beispiel die Firmen, die jetzt die Impfstoffe entwickelt haben, die sind als kleine Startups auch irgendwann einmal alle entstanden, ja. Also, dass hier ein Bewusstsein für diesen Life Science Bereich, für diesen Gesundheitsbereich insgesamt steigt, das finde ich eigentlich eine sehr gute und Anführungszeichen einen kollateralen Nutzen an der Krise.
Und da sind wir auch schon langsam wieder beim Begriff der Technik, weil wie wird sich denn die Technik in Zukunft verändern, wenn zum Beispiel solche Startups relativ schnell neue Techniken oder neue Technologien anbieten können?
Naja, wir wissen, dass eigentlich es geht um zwei große Bereiche. Das eine ist die Smart und Green. Also wie verknüpfen wir smarte Intelligenz mit grünen, biotechnologischen etc. Life Science Branchen und in dieser Verschränkung, in diesen Konvergenzen eigentlich, da entsteht das Neue. Und das ist spannend, ja, wie hier eigentlich Dinge, die sie vielleicht früher ausgeschlossen hätten, verschränken müssen, um zu einer neuen Qualität und auch Lebensqualität zu führen.
Und werden die Apps noch wichtiger werden, wenn wir jetzt schon sehen, dass wir wirklich schon alles auf dem Smartphone machen, bis hin eben zu diesem Corona-Tracking eigentlich, aber auch zum Beispiel, dass wir uns Sachen bestellen über das Smartphone.
Ja, wobei es, glaube ich, nicht nur das Smartphone ist das ist unbestritten ein Instrument, das wird sich natürlich verändern. Ich glaube, es geht viel stärker so um die Prozesse, die im Hintergrund ablaufen. Und da ist für mich so das Thema künstliche Intelligenz ganz entscheidend. Denn ich glaube, das sind Dinge, die wir nicht mitkriegen. Ein Smartphone haben Sie in der Hand, das sehen Sie, aber Sie kriegen nicht mit, oder wir als Konsumenten kriegen ja nicht mit, was läuft denn im Hintergrund ab? Und da laufen Prozesse ab, wir sind alle getrackt, jeder weiß alles über uns, unser gesamtes Verhalten. Wenn Sie heute auf eine Webseite gehen, dann weiß die Webseite im Vorfeld schon ganz genau, was Sie interessiert, weil Ihr ganzes Mobilitätsverhalten und ihre sozialen Netze in Blitzeschnelle ausgewertet werden und hier ein Psychogramm von ihnen entworfen ist, von dem sie gar keine Ahnung haben, aber die künstliche Intelligenz weiß das, ja, und das kann gut sein, das kann aber natürlich auch wenn man jetzt so dieses diktatorische, diesen Worst Case hernimmt, kann das natürlich auch, wir haben sie ja in China, sehen sie ja in China sehr stark, ja, kann das auch schlecht sein, denn da werden auch die Menschen ganz klar überwacht, kontrolliert und ihr Leben eingegriffen mit dem Social Scoring, wo also Menschen in ihrem Verhalten bewertet werden, und das wird alles, läuft alles über Tracking von künstlicher Intelligenz. Ja. Und ob wir das wollen, bezweifle ich. Ja. Und ich glaube, da sind wir schon ein bisschen anders gestrickt.
Weil Sie eben die künstliche Intelligenz eben ansprechen, Amazon hat Jahre investiert in die Algorithmen, die uns das Einkaufen dort erleichtern sollen, und sind jetzt natürlich in Zeiten von Corona auch die großen Gewinner, und auch Lieferdienste sind große Gewinner, zum Beispiel wenn wir uns an die Essenslieferungen denken. Wird das ein nachhaltiger Trend, dass wir weniger ins Geschäft gehen, sondern mehr uns einfach online bestellen?
Ich glaube, das ist mit eine Entwicklung, die die Pandemie angeschoben hat. Ja, dass wir quasi, dass die Ware immer stärker zum Kunden kommt und nicht umgekehrt. Das hat mit dem E-Commerce begonnen, wo wir jetzt in der Pandemie natürlich einen massiven Schub erlebt haben. Das setzt sich fort mit der Gastronomie, ja, wo also der Burger zum Couch-Potato hinkommt und nicht der Couch-Potato zum Burger. Das gilt für jeden Bereich. Inzwischen verleihen sogar Museen und Galerien Kunstwerke an die Kunden, wenn die Kunden nicht hineinkommen können ins Museum. Ja, also diese Entwicklung ist aus meiner Sicht ganz klar für die Zukunft abzusehen. Und was dahinter steht, ist natürlich auch, dass die Wirtschaft letztlich nur in großen Plattformen organisiert sein kann und dass diese großen Plattformen, die leben von der Konzentration, von der Größe, dass die unser Leben mehr und mehr bestimmen. Amazon ist eines der Beispiele und da ist die Frage, was setzt man denen gegenüber? Also sicher kein Kaufhaus Österreich. Ja,
Da sind wir ja schon auch noch bei der Frage der Arbeitswelt. Wenn man jetzt die ganze Zeit zu Hause ist im Homeoffice, dann kann man die Amazon-Pakete auch entgegennehmen und sonst muss man sie immer mühsam noch von der Post selber abholen. Das ist fällt jetzt weg. Aber ernst gesagt, die Arbeitswelt hat sich durch Corona doch sehr stark verändert. Der klassische 9-to-5-Job ist eigentlich gerade ein bisschen passé und die Leute sitzen zu Hause. Die Firmen kommen gerade drauf, dass sie da irrsinnig viel Bürofläche einsparen können, eigentlich, wenn die Leute mehr im Homeoffice sind. Aber werden wir grundsätzlich in unserem Arbeiten viel flexibler werden müssen?
Ja, das hat man auch das hat man schon vorher gewusst. Nur haben sich halt hier viele Unternehmen dagegen gesträubt, auch gegen das Homeoffice. Wir haben noch immer sehr extrem veraltete Regeln in unserer und arbeitsrechtliche Grundlagen in unserer Kultur. Ja, aber ich glaube, der Trend ist ganz klar abzusehen. Ja, wir werden multilokal arbeiten. Das heißt nicht nur im Homeoffice, sondern es gibt so eine Grundregel 2-3-2. Das heißt 2 Tage im Homeoffice, 3 Tage oder 2 Tage im Büro, der eine im Außendienst und wo auch immer und 2 Tage frei. Ich bin immer schon ein Verfechter dieses multilokalen Arbeitens gewesen. Das geht natürlich nur in Wissensberufen. Ja, wenn Sie heute Friseurin sind oder ein Physiotherapeut, da funktioniert das nicht. Da gibt's natürlich die Präsenz, die physische Anwesenheit. Ja, aber in vielen, und wir erleben ja zunehmend in wissensbasierten Berufen, in vielen dieser, in fast allen dieser wissensbasierten Berufen werden wir verstärkt remote, distant arbeiten. Das hat funktioniert in der Pandemie. Das haben die Firmen ja verstanden. Sie werden, wie Sie ja richtig gesagt haben, dadurch Büroflächen einsparen. Wir gehen davon aus, dass die Büroflächen um ca. 10% in den Städten schrumpfen werden. Das heißt, natürlich gibt es weiterhin ein Büro. Das allerdings hat mehr so die Funktion einer Lounge, eines Clubraums. Es wird kleiner, man braucht nicht mehr so große Büros. Also das verlangt natürlich andere Organisationskulturen, andere Führungskulturen. Es geht nicht, also andere Vernetzungskulturen, Open Innovation. Man kann nicht mehr in Organigrammen denken, wo man von oben nach unten alles durchdirigiert. Es ist viel vernetzter, viel offener, ein virtuelle Netzwerke.
Und wer wird da der große Gewinner sein? Diejenigen, die sich da so schnell wie möglich die Organisationskultur und auch die ganze Betriebskultur ändern?
Ja, das ist immer so, oder? Dass jene, die wendig sind, die schnell sind, das sind natürlich zum einen die kleineren Unternehmen, ja, also die haben hier einen großen Vorteil, sie sind wendiger als die großen Tanker. Aber ich glaube, ich würde gar nicht von Gewinnen und Verlieren sprechen, sondern ich glaube, es ist ein Muss, dass wir uns alle agiler, vernetzter und viel, viel flexibler durchs Leben bewegen als bisher.
Sie haben den Klimawandel schon öfters angesprochen, und da würde ich gerne am Ende des Gesprächs nochmal darauf zurückkommen. Natürlich ist der Klimawandel jetzt ein wenig in den Hintergrund gerückt durch Corona, aber dennoch ist er eigentlich langfristig gesehen natürlich die viel größere Bedrohung für die Menschen. Da wird dann schon die Frage sein, wie schnell kann man da die Klimaziele, die man sich ja gesetzt hat, auch wirklich umsetzen, weil im Moment scheint es fast ein bisschen so, als wird durch die Corona-Krise alles ein bisschen auf die lange Bank geschoben oder es wird damit argumentiert, dass jetzt gerade die Krise ist. Aber zum Beispiel, weil Sie auch Flugreisen angesprochen haben, da wird sich doch in den ganzen Transportwesen sozusagen doch noch wahnsinnig viel ändern müssen in den nächsten Jahren, oder?
Ja, da wird sich in vielen, vielen Bereichen, und ich habe in der Pandemie haben wir was ändern müssen, wir haben in der Pandemie einige schöne Beispiele gesehen. Ja, also plötzlich ist in den Städten das Fahrrad das Verkehrsmittel Nummer eins geworden. Ja, und in den Städten werden wir es viel stärker noch erleben, dass Autos raus, Fahrräder rein, Menschen rein, die Stadt der Zukunft ist walkable, fußgängerfreundlich. Und was die Fernverkehre betrifft, da sehen wir seit längerem schon die Tendenz, dass innerhalb von Europa, innerhalb von kleinen Radien, also alles, was unter 1000 Kilometer ist, der Zug, ja, der große Gewinner sein wird. Und da ist ja die ÖBB interessanterweise die einzige Gesellschaft gewesen in Europa, die diese Nachtzüge wieder recycelt hat und mit großem Erfolg. Inzwischen gibt es nicht nur von Düsseldorf nach Wien, oder es gibt ja auch zwischen Wien und Brüssel inzwischen die Züge. Und alle diese Entwicklungen, die dienen natürlich dazu, dass sie ein CO2-klimafreundliches System errichtet, und das ist dringend notwendig. Ja, und da wird es ganz massive Korrekturen auch nach der Krise geben im Bereich der Billig-Airlines, der Low-Cost-Airlines. Ist ja nicht nachvollziehbar, dass sie um 40 Euro von Wien nach London fliegen.
Mhm. Ja? Also auch wenn die Corona-Krise vorbei ist, kommt schon die nächste Krise auf uns zu, könnte man ja fast sagen. Wir werden also noch viel zu tun haben. Herr Reiter, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke. Alles Gute Ihnen.
Das war ein Daily-Podcast-Spezial mit Andreas Reiter. Die Fragen hat Elias Nadmesny gestellt. Ton und Schnitt kamen von Dominik Kanzian. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast, Fio oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Aber vor allem, hört bald wieder rein. Ich bin Caroline Bartosch und ich sage danke fürs Zuhören und einen guten Rutsch ins neue Jahr.